Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Ich lese heute von Arthur Conan Doyle Die tanzenden Männchen, Kapitel 4. Der schwarze Peter. Teil 2. Schweigend und auf alles gefasst steckten wir unter den Büschen. Anfangs brachten uns die Schritte vereinzelter Dorfbewohner und der Schall von Stimmen aus dem Örtchen ein wenig Zerstreuung. Allmählich blieben aber auch diese kleinen Unterbrechungen aus und es trat vollkommene Stille ein. Nur der Schlag der Turmuhr von der Kirche des Dörfchens verriet uns, dass die Zeit verging. Und durch das Blätterwerk, das uns bedachte, rieselte ein feiner Regen auf uns nieder. Es hatte 2:30 geschlagen, als wir vom Gartentor her einen scharfen Laut hörten. Es musste jemand die Türe zugeschlagen haben. Dann war längere Zeit wieder alles ruhig, so daß ich schon fürchtete, es wäre ein trügerisches Geräusch gewesen. Da vernahmen wir auf der anderen Seite des Häuschens Fußtritte und kurz darauf ein metallisches Kratzen und Klingen. Der Mann versuchte, das Schloss zu erbrechen. Diesmal war er geschickter oder sein Instrument besser. Eine Feder schnappte ein und die Tür knarrte. Es wurde ein Streichholz angezündet und im nächsten Augenblick sahen wir ein stetes Licht im Innern der Hütte. Durch den dünnen Vorhang konnten wir alles beobachten, was in der Kajüte vorging. Der nächtliche Besucher war ein junger, dünner, schwächlicher Mensch mit einem schwarzen Schnurrbärtchen, das seine blasse Gesichtsfarbe noch stärker hervortreten ließ. Er konnte nicht viel über 20 Jahre zählen. Ich habe nie jemanden gesehen, der solche Furcht und solchen Schrecken ausstand. Er klapperte mit den Zähnen und zitterte am ganzen Leibe. Er war gut gekleidet und trug eine Joppe, Kniehosen und eine Tuchmütze. Wir sahen, wie er sich ängstlich umschaute. Dann steckte er die Kerze in eine Flasche, stellte sie auf den Tisch und verschwand in einer Ecke des Zimmers. Als er wieder auftauchte, hatte er ein großes Buch, einen Band aus der Reihe der Schiffsjournale, die auf dem Wandbrett standen. Er lehnte sich auf den Tisch und blätterte hastig in dem Band, bis er die Stelle fand, die er suchte. Dann erhob er die zorngeballte Faust, machte das Buch wieder zu, stellte es an seinen Platz zurück und löschte das Licht aus. Als er sich kaum zum Gehen gewandt hatte, erwischte ihn Hopkins an der Schulter. Er stieß einen Schrei des Entsetzens aus, als er merkte, dass er verhaftet war. Die Kerze wurde wieder angezündet und wir konnten unseren erbarmungswürdigen Gefangenen nun zitternd und bebend in der Gewalt des Polizeibeamten sehen. Er sank auf einen Koffer nieder und blickte uns hilflos an. »Nun, Sie sauberer Bursche«, sagte Hopkins, »wer sind Sie und was suchen Sie hier?« Der Mann knickte zusammen, als er sich endlich von seinem Schrecken erholt hatte und gefasst genug war, um sprechen zu können, antwortete er, »Sie sind vermutlich Geheimpolizisten«, »Sie glauben, ich stehe in Beziehung zu dem an Peter Carey begangenen Mord? Ich versichere Ihnen, dass ich unschuldig bin.« »Darüber sprechen wir später«, erwiderte Hopkins. »Vorerst, wie heißen Sie?« »John Hopley Nelligan.« Ich bemerkte, wie Holmes und Hopkins rasche Blicke wechselten. »Was tun Sie hier?« »Kann ich privatim und im Vertrauen zu Ihnen sprechen?« »Nein, ganz gewiss nicht. Warum sollte ich Ihnen dann überhaupt etwas sagen?« »Wenn Sie keine Antwort geben, wird's Ihnen vor Gericht schlecht bekommen.« Der junge Mann suchte erst auszuweichen, aber bald bequemte er sich zu einer Aussage. »Nun gut, ich will's Ihnen erzählen«, begann er. »Warum sollte ich's nicht? Freilich ist mir der Gedanke widerwärtig, dass dieser alte Skandal wieder aufgerührt werden soll. Haben Sie je von Dawson und Nelligan gehört?«
An Hopkins' Gesicht konnte ich sehen, dass es seinerseits nicht der Fall war. Dagegen zeigte mein Freund Holmes ein lebhaftes Interesse.
»Sie meinen die Bankfirma«, sagte er. »Sie machten mit 500.000 Pfund bankrott, ruinierten die meisten Familien in der ganzen Grafschaft Cornwall und Nelligan wurde flüchtig und verschwand.«
»Jawohl,
und dieser Nelligan war mein Vater.
Endlich erfuhren wir etwas Positives. Freilich bestand noch eine große Kluft zwischen einem durchgebrannten Bankier und dem mit seiner eigenen Harpune aufgespießten Kapitän. Wir lauschten alle gespannt den Worten des jungen Mannes.
Der Hauptbeteiligte war mein Vater. Dawson hatte sich zurückgezogen. Ich zählte damals erst 10 Jahre, war aber doch alt genug, um all die Schande und den Schrecken zu empfinden. Es wurde stets behauptet, mein Vater hätte die sämtlichen Papiere gestohlen und dann die Flucht ergriffen. Das ist nicht wahr. Er glaubte, wenn ihm die nötige Zeit gelassen würde, sie zu verwerten, würde noch alles gut gehen und jeder Gläubiger voll befriedigt werden können. Ehe der Verhaftungsbefehl erlassen wurde, fuhr er in seiner kleinen Yacht nach Norwegen ab. Ich erinnere mich noch sehr wohl jener letzten Nacht, als er von meiner Mutter Abschied nahm. Er ließ uns ein Verzeichnis der Papiere, die er mitnahm, zurück und schwor, dass er bei seiner Rückkehr seine Ehre gerettet haben würde und dass niemand, der ihm Vertrauen geschenkt hätte, geschädigt werden sollte. Aber wir haben kein Wort wieder von ihm gehört. Die Yacht und er selbst waren verschollen. Meine Mutter und ich glaubten, dass sie am Meeresgrunde lägen, samt allen Papieren, die er mitgenommen hatte. Wir hatten aber einen vertrauten Freund, einen Geschäftsmann, und dieser entdeckte vor einiger Zeit, dass einige dieser Papiere meines Vaters auf dem Londoner Geldmarkt auftauchten. Sie können sich unser Erstaunen denken. Ich verwendete Monate darauf, ihre Spur zurückzuverfolgen. Endlich nach vielen Mühen machte ich ausfindig, dass der Besitzer dieser Hütte, Kapitän Peter Carey, der ursprüngliche Verkäufer war. Ich zog natürlich Erkundigungen nach dem Mann ein und fand, dass er Kommandeur eines Walfischfängers gewesen, welcher gerade um dieselbe Zeit, wo mein Vater nach Norwegen gefahren war, aus den arktischen Gewässern zurückkommen musste. In jenem Herbst war es sehr stürmisch und lange Zeit wehten Südwinde. Meines Vaters Yacht kann also sehr leicht nach Norden verschlagen worden und dort mit Kapitän Careys Schiff zusammengetroffen sein. Wenn sich das so verhielt, was war aus meinem Vater geworden? Auf jeden Fall würde ich von Kapitän Carey erfahren können, wie die Papiere auf den Markt gekommen waren und dadurch nachzuweisen imstande sein, dass sie mein Vater nicht veräußert und also keinen persönlichen Vorteil bei ihrer Mitnahme im Auge gehabt hatte. Ich kam mit der Absicht hierher, den Kapitän aufzusuchen, aber um dieselbe Stunde fand er gerade sein grauenvolles Ende. Ich las dann eine Beschreibung seiner Kajüte, woraus ich erfuhr, dass die alten Schiffsbücher darin aufbewahrt seien. Da kam mir der Gedanke, dass ich nur in dem Bericht über die Ereignisse auf der Sea Unicorn im Monat August 1883 nachzulesen brauchte, um vielleicht das Geheimnis meines Vaters zu enthüllen. Ich versuchte vorige Nacht, die Journale in die Hand zu bekommen, brachte aber die Tür nicht auf. Heute Nacht versuchte ich es nochmals, und es gelang mir. Aber die Blätter, die über jenen Monat Auskunft geben müssten, sind in dem Buch herausgerissen. Im Augenblick, als ich gehen wollte, haben sie mich dann festgenommen.
»Ist das alles?« fragte Hopkins.
»Jawohl, das ist alles.«
Er schlug die Augen nieder, als er antwortete.
»Sie haben gar nichts mehr zu sagen?«
Er zögerte.
»Nein, nichts weiter. Vor der gestrigen Nacht sind Sie nicht hier gewesen?«
»Nein.«
»Wie stellen Sie sich dann dazu?«
schrie Hopkins unseren Gefangenen an und hielt ihm das verräterische Notizbuch mit seinen Initialen auf der ersten Seite und dem Blutflecken auf dem Einband unter die Nase. Der unglückliche Mann brach ganz zusammen. Er verbarg das Gesicht in seinen Händen und zitterte entsetzlich.
»Wo haben Sie das her?« stöhnte er. »Ich wusste nicht, wo es geblieben war. Ich dachte, ich hätte es im Gasthaus verloren.«
»Das genügt«, sagte Hopkins strenge. »Was Sie etwa sonst noch zu sagen haben, können Sie vor Gericht sagen. Sie gehen jetzt mit mir zur Polizeiwache. Herr Holmes, ich danke Ihnen und Ihrem Freund bestens, dass Sie mit mir heruntergekommen sind, um mir zu helfen. Wie sich nun herausgestellt hat, würde Ihre Gegenwart nicht nötig gewesen sein, und ich würde den Fall auch ohne Sie zu diesem gedeihlichen Ende geführt haben. Aber nichtsdestoweniger bin ich Ihnen dankbar. Im Hotel Brambletye habe ich für die Nacht Zimmer für Sie reservieren lassen. Wir wollen nun zusammen hinuntergehen ins Dorf.«
»Nun, Watson, wie denkst du über den Fall?« fragte mich Holmes, als wir nach kurzem Nachtschlaf zurückfuhren. Ich sehe, dass du nicht befriedigt bist. Oh ja, mein lieber Watson, ich bin vollkommen befriedigt. Trotzdem will mir die Hopkinsche Methode nicht gefallen. Ich habe mich in ihm getäuscht. Ich hätte Besseres von ihm erwartet. Man muss sich immer nach einer anderen Möglichkeit umsehen und die eine gegen die andere abwägen. Das ist die erste Regel bei jeder kriminellen Untersuchung. Und welches ist die andere Möglichkeit in diesem Falle? Die Spur, die ich verfolgt habe. Es kommt vielleicht nichts dabei raus, das kann ich vorläufig nicht wissen, aber ich werde trotzdem in dieser Richtung weitergehen bis zum Schluss. In der Bakerstraße fanden wir mehrere Briefe vor. Er nahm einen davon, öffnete ihn rasch und fing befriedigt zu lächeln an. »Fein, Watson. Die andere Möglichkeit entwickelt sich schon weiter. Hast du Depeschenformulare? Du kannst gleich ein paar Telegramme für mich schreiben. Summer, Schiffsagent, Radcliffe Highway. Schicken Sie mir 3 Mann, müssen morgen Vormittag um 10 hier sein. Basil. So heiße ich in jener Gegend. Nun, die nächste. Inspektor Hopkins, 46 Lord Street, Brixton. Kommen Sie morgen zum Frühstück um 9:30. Wichtig. Er bitte telegrafische Rückantwort, wenn unmöglich. Holmes. Ja, Watson, dieser verfluchte Fall hat mir schon 10 Tage keine Ruhe gelassen. Hiermit ist er nun für mich erledigt und morgen werden wir voraussichtlich das letzte Mal von ihm hören. Genau um die angegebene Zeit erschien Inspektor Hopkins. Dann setzten wir uns zu dem ausgezeichneten Frühstück nieder, das uns Frau Hudson zurechtgemacht hatte. Der junge Beamte war in guter Stimmung ob seines Erfolgs. »Glauben Sie wirklich, dass Ihre Lösung richtig ist?« fragte ihn Holmes. »Ich könnte mir gar keine vollständigere Lösung denken.« »Auf mich hat sie diesen Eindruck nicht gemacht.« »Das wundert mich, Herr Holmes. Wie soll man sich's besser wünschen?« »Deckt Ihre Erklärung tatsächlich jeden Punkt in dieser Mordaffäre?« »Zweifellos. Der junge Neeligan ist gerade am Tage des Verbrechens im Bramble Tie Hotel angekommen. Er gab an, Golf spielen zu wollen. Er mietete ein Parterrezimmer, wo er beliebig ein- und ausgehen konnte.« In jener Nacht begab er sich nach Woodman's Lee, suchte Peter Carey in seiner Kajüte auf, fing Streit mit ihm an und tötete ihn mit der Harpune. Dann floh er, entsetzt über seine Tat, eiligst hinaus, verlor das Notizbuch, das er mitgebracht hatte, um den Kapitän über die verschiedenen Papiere zu befragen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass einige der Nummern des Verzeichnisses angestrichen waren. Die bezeichneten Papiere sind in London ausfindig gemacht worden, während sich alle übrigen vermutlich noch im Besitz des Kapitäns befanden. Diese wollte sich der junge Neeligan, wie er selbst sagt, aneignen, um seines Vaters Gläubiger zu befriedigen. Nach seiner Flucht wagte er sich nicht gleich wieder an die Hütte heran. Endlich aber fasste er den Entschluss dazu, um sich die nötige Einsicht zu verschaffen. Das ist doch alles sicherlich sehr einfach und klar. Holmes lächelte und schüttelte den Kopf. »Die Sache scheint mir nur einen Haken zu haben, Hopkins. Sie ist nämlich schlechterdings unmöglich. Haben Sie mal versucht, einen Körper mit einer Harpune zu durchbohren?« »Nein?« »Ja, ja, mein lieber Herr, das ist aber gerade sehr wichtig. Mein Freund Watson wird Ihnen sagen können, dass ich einen ganzen Morgen auf diese Übung verwandt habe. Es ist keine leichte Sache und erfordert einen starken und erfahrenen Arm. Dieser Stoß ist jedoch mit solcher Gewalt ausgeführt worden, dass die Spitze des Instruments sogar noch tief in die Wand gedrungen ist. Glauben Sie, dass dieser bleiche Jüngling einer solchen Tat fähig ist? Halten Sie ihn für den Mann, der bis tief in die Nacht mit dem schwarzen Peter rumzechen kann? Waren es seine Umrisse, die 2 Nächte vorher auf dem Vorhang gesehen worden sind? Nein, nein, Hopkins, wir müssen uns nach einem anderen, gefährlicheren Mann umsehen. Das Gesicht des Inspektors war während dieser Ausführung meines Freundes länger und immer länger geworden. Alle seine ehrgeizigen Hoffnungen sanken dahin, aber er wollte seine Stellung wenigstens nicht ohne Kampf aufgeben. »Sie können aber nicht leugnen, Herr Holmes, dass Neeligan in jener Nacht dort gewesen ist. Das beweist doch das Notizbuch. Ich glaube immerhin, zu einer Anklage genug Beweismaterial zu haben, selbst wenn Sie eine Lücke in die Kette reißen können.« »Außerdem habe ich meinen Mann in der Hand. Wo haben Sie aber Ihren gefährlicheren Kerl?« »Ich glaube, er kommt eben die Treppe herauf«, erwiderte Holmes. »Ich denke, Watson, du tust gut, deinen Revolver in greifbare Nähe zu legen.« Er stand auf und legte ein beschriebenes Papier auf einen Seitentisch. »Nun kann's losgehen«, sagte er.
Wir hörten raue Männerstimmen draußen und gleich machte auch Frau Hudson die Türe auf und meldete, dass drei Männer nach Kapitän Basil fragten. »Lassen Sie sie einen nach dem anderen reinkommen«, sagte Holmes. Zuerst trat ein kleiner Mann mit roten Backen und blondem Bart herein. Holmes nahm einen Brief aus der Tasche. »Wie heißen Sie?« fragte er.
»James Lancaster.«
»Es tut mir leid, Lancaster, aber der Posten ist besetzt. Hier haben Sie 10 Schilling für Ihre Bemühung. Gehen Sie dort ins Nebenzimmer und warten Sie ein paar Minuten.« Der zweite war ein langer, ausgemergelter Mann mit spärlichem Haarwuchs und von fahler Gesichtsfarbe. Sein Name war Hugh Pattens. Er wurde gleichfalls abgewiesen, bekam seinen halben Sovereign und den Befehl zu warten. Der dritte Bewerber war eine auffallende Erscheinung. Er hatte ein wildes Bulldog-Gesicht, wüstes Kopf- und Barthaar und unter einem Paar dicht davorstehender, buschiger Brauen dunkle, funkelnde Augen. Er grüßte und hielt nach Seemanns Art die Mütze in der Hand. »Ihr Name?« fragte Holmes.
»Patrick Cairns.«
»Harpunierer?«
»Jawohl, Herr. 26 Reisen.«
»Dann die vermutlich.«
»Jawohl, Herr.«
»Und bereit, eine Entdeckungsreise mitzumachen?«
»Jawohl.«
»Wie viel Löhnung?«
8 Pfund den Monat.«
»Könnten Sie gleich eintreten?«
»Jawohl, jederzeit.«
»Haben Sie Ihre Papiere bei sich?«
»Jawohl, Herr.«
Er zog ein Bündel zerrissener und fettiger Briefschaften aus der Tasche. Holmes warf einen flüchtigen Blick hinein und gab sie ihm zurück. »Sie sind der richtige Mann, den ich brauche«, sagte er dann. »Dort auf dem kleinen Tisch liegt Ihr Vertrag. Unterzeichnen Sie, und die Sache ist abgemacht.« Der Seemann stapfte durchs Zimmer und nahm die Feder in die Hand.
»Soll ich meinen Namen hier hinsetzen?«
fragte er, als er sich über den Tisch beugte. Holmes beugte sich über seine breiten Schultern und legte beide Hände auf den gewaltigen Nacken.
»So ist's gut«, sagte er.
Ich hörte Eisen klirren und ein Gebrüll wie das eines wütenden Bullen. Holmes fasste den Seemann von hinten um den Leib. Im nächsten Moment wälzten sich beide auf dem Fußboden herum. Er hatte so riesige Körperkräfte, dass er trotz der Handschellen, womit ihm Holmes so geschickt die Fäuste zusammengebunden hatte, meinen Freund sehr schnell überwältigt haben würde, wenn ihm Hopkins und ich nicht zu Hilfe gekommen wären. Erst als ich ihm die Mündung des Revolvers an die Schläfe drückte, merkte er endlich, dass weiterer Widerstand vergeblich sei. Wir banden ihm noch die Füße mit einem Strick zusammen und erhoben uns dann atemlos vom Kampfplatz.
»Ich muss Sie wirklich um Entschuldigung bitten, Hopkins«, begann Holmes. »Das Rührei wird unterdessen kalt geworden sein. Na, das Übrige wird Ihnen umso besser schmecken, schon bei dem Gedanken, dass Sie Ihren Fall zu einem so triumphierenden Ende gebracht haben.«
Hopkins war sprachlos vor Staunen.
»Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Herr Holmes«,
platzte er endlich heraus, ganz rot im Gesicht.
»Mir scheint, ich habe mir vom Anfang an Schwachheiten eingebildet. Ich sehe ein. Ich hätte nie vergessen sollen, dass ich der Schüler bin und Sie der Meister. Denn selbst jetzt noch, wo ich sehe, was Sie getan haben, verstehe ich nicht, wie Sie es angefangen haben und was es bedeuten soll.«
»Nun ja«, meinte Holmes gutmütig. »Wir werden alle erst durch Erfahrung klug, und Sie können aus diesem Fall die Lehre für sich ziehen, dass man nie die andere Möglichkeit aus dem Auge verlieren darf. Sie waren so von der Schuld des jungen Neeligan überzeugt, dass Sie an Patrick Cairns, den wirklichen Mörder Peter Carris, nicht denken konnten.« Hier fiel ihm der Seemann mit seiner rauen Stimme ins Wort.
»Herr«, rief er, »ich will mich nicht beklagen, dass Sie mich in dieser Weise behandelt haben, aber ich verlange, dass Sie die Dinge beim rechten Namen nennen. Sie haben gesagt, dass ich Peter Carry ermordet hatte. Das ist nicht wahr. Ich habe ihn totgeschlagen. Das ist ein Unterschied. Sie glaubten mir vielleicht nicht, denken vielleicht, ich will Ihnen was weismachen, aber...«
»Durchaus nicht«, versetzte Holmes. »Erzählen Sie nur, was Sie zu sagen haben.«
»Es ist bald erzählt. Und bei Gott wahr. Ich kannte den schwarzen Peter, und als er das Messer hervorholte, stieß ich ihm eine Harpune durch den Leib, denn ich wusste, dass es galt, er oder ich. So war's. Sie nennen's Mord. Meinetwegen. Ob ich mit dem Strick um den Hals sterbe oder mit dem Messer des schwarzen Peter im Leib, ist einerlei.«
»Wie sind Sie denn zusammengekommen?« fragte Holmes.
»Ich will's Ihnen vom Anfang an erzählen. Richten Sie mich aber erst ein bisschen in die Höhe, damit ich leichter sprechen kann. Es war 1883 im August. Peter Carey war Kapitän der Sea Unicorn und ich war Harpunierer. Als wir aus dem Eis heraus und heimwärts fuhren, stießen wir auf ein kleines Boot, das von den starken Südwinden nach Norden getrieben war. Es war nur noch ein Mann drin, ein Landbewohner. Die Mannschaft hatte gefürchtet, es würde scheitern, und ich war nach der norwegischen Küste geflohen. Ich glaube, sie sind alle untergegangen. Also wir nahmen den Mann an Bord und der Kapitän verhandelte lange mit ihm in der Kajüte. Sein ganzes Gepäck war ein kleines Kistchen gewesen. Soviel ich weiß, ist sein Name nie genannt worden, und in der zweiten Nacht war er schon für ewig verschwunden. Es wurde bekannt gemacht, dass er entweder selbst über Bord gegangen oder in dem schweren Wetter, das wir hatten, über Bord gespült worden wäre. Nur einer wusste, wie es zugegangen war, und das war ich, denn ich hatte mit eigenen Augen gesehen, wie ihn der Kapitän in einer finstern Nacht, 2 Tage bevor wir die Feuer der Shetlandinseln sichteten, an den Beinen gepackt und über die Reling geworfen hatte. Nun, ich war ruhig und wartete, was kommen würde. Als wir in Schottland landeten, wurde die Sache einfach vertuscht. Kein Mensch fragte genauer nach. Ein Fremder war infolge eines Unfalles umgekommen. Wer hatte ein Interesse daran? Kurz danach gab Peter Carey das Seeleben auf, und es hat lange Jahre gedauert, ehe ich seinen Aufenthaltsort ausfindig machen konnte. Ich vermutete, dass er die Tat des kleinen Kistchens halber begangen hätte, um den Inhalt an sich zu bringen, und wünschte nun eine Entschädigung für mein Schweigen. Durch einen Seemann, der ihn in London getroffen hatte, erfuhr ich, wo er war. Ich ging hinunter, um einen Druck auf ihn auszuüben. Die erste Nacht war er ziemlich vernünftig und bereit, mir so viel zu geben, dass ich nicht mehr auf See zu fahren brauchte. Wir kamen überein, am übernächsten Abend alles fertig zu machen. Als ich wiederkam, war er aber 3/4 betrunken und hatte sehr schlechte Laune. Wir saßen zusammen und tranken und erzählten lange Geschichten und Heldentaten aus alten Zeiten. Aber je mehr er trank, desto weniger gefiel mir sein Gesicht. Ich ersah mir jene Harpune an der Wand als Waffe aus und nahm mir vor, sie zu gebrauchen, ehe ich mich von ihm niederstechen ließe. Endlich fuhr er auf mich los, scheltend und fluchend, mit wildfunkelnden Augen, und griff nach einem großen Messer. Bevor er's aber aus der Scheide gezogen hatte, steckte schon die Harpune in seinem Leib. Himmel, was stieß er für'n Schrei aus, und sein Gesicht werde ich noch im Traum sehen. Das Blut spritzte um mich herum. Ich lauschte einen Moment. Alles war ruhig. Ich fasste mir nochmal ein Herz. Ich schaute mich um. Das Kistchen, das ich sofort erkannte, stand auf dem Wandbrett. Ich hatte genauso viel Anrecht drauf als Peter Carey, ich nahm's also mit und verließ das Häuschen. In meiner Dummheit ließ ich meinen Tabaksbeutel auf dem Tisch liegen. Nun kommt das Merkwürdigste an der ganzen Geschichte. Ich war kaum draußen, als ich Schritte hörte. Ich verbarg mich im Gebüsch. Es schlich sich jemand an die Hütte, ging hinein, stieß einen Schrei aus und, als wenn er einen Geist gesehen hätte, und lief fort, so rasch ihn seine Beine trugen. Wer er war und was er wollte, weiß ich nicht. Ich meines Teils wanderte 10 Meilen zu Fuß, erreichte in Turnbridge Wells den Zug und fuhr nach London. Sobald ich dann Gelegenheit hatte, untersuchte ich das Kistchen. Es war aber kein Geld drin, sondern nur Papiere, die ich nicht zu verkaufen wagen durfte. Ich hatte nun meine Stütze am Schwarzen Peter verloren und stand ohne einen Pfennig in London. Es blieb mir also nichts weiter übrig, als wieder in meinem Beruf ein Unterkommen zu suchen. Ich las die Anzeige, dass Harpunierer gesucht würden, und zwar gegen hohen Lohn. Ich ging zum Agenten, der mich hierher schickte. Das ist alles, was ich aussagen kann, und ich wiederhole, dass ich den Schwarzen Peter getötet habe, und dafür kann mir die Behörde dankbar sein, weil ich ihr dadurch das Geld für'n Strick gespart habe.
»Ein recht klarer Tatbestand«, sagte Holmes und zündete sich seine Pfeife an. »Ich halte es nun fürs Beste, Herr Hopkins, wenn Sie Ihren Gefangenen möglichst bald an einen sicheren Ort bringen. Dieses Zimmer ist nicht als Zelle eingerichtet, und Herr Patrick Cairns nimmt einen verhältnismäßig zu großen Teil des Teppichs für sich in Anspruch.«
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Holmes«, antwortete Hopkins, »aber ich habe auch jetzt noch nicht begriffen, wie Sie zu diesem Resultat gekommen sind.«
»Einfach dadurch, dass ich von Anfang an das Glück hatte, die richtige Spur zu finden. Es ist leicht möglich, dass mich das Notizbuch, wenn ich etwas davon gewusst hätte, ebenso wie Sie abgelenkt und auf eine falsche Fährte geführt haben würde, aber alles, was ich erfahren hatte, wies nach der einen Richtung. Die bewunderungswerte Kraft, die Geschicklichkeit im Gebrauch einer Harpune, der Rum, der seehundslederne Tabaksbeutel mit dem schweren Tabak, das alles deutete auf einen Seemann hin, und zwar auf einen alten Walfischfänger. Ich war überzeugt, dass die Buchstaben PC in dem Beutel nur auf einer zufälligen Übereinstimmung beruhten, aber nicht Peter Carey bedeuteten, weil er nur selten rauchte und keine Pfeife in seiner Kajüte gefunden wurde. Erinnern Sie sich noch, dass ich fragte, ob außerdem Whisky und Kornbranntwein im Zimmer gewesen sei? Sie antworteten ja. Welcher Landbewohner würde rumtrinken, wenn er diese letzteren Spirituosen haben könnte? Das konnte nur ein Seemann tun.
Und wie haben Sie ihn gefunden?
Lieber Herr, dieses Problem war sehr einfach geworden. Wenn es ein Seemann war, konnte es nur einer sein, der mit Peter Carey auf der Sea Unicorn gewesen war. So viel ich in Erfahrung bringen konnte, war er auf keinem anderen Schiff gefahren. Ich zog 3 Tage lang telegrafisch in Dundee Erkundigungen ein und stellte die Namen der Besatzung der Sea Unicorn im Jahre 1883 fest. Als ich unter den Harpunierern den Namen Patrick Cairns fand, war meine Untersuchung nahezu vollendet. Ich dachte mir, dass der Mann in London sein und gerne eine Zeit lang außer Landes gehen würde. Ich hielt mich dann einige Tage im West End auf, ersann eine arktische Expedition, suchte unter günstigen Bedingungen Harpunierer, die unter Kapitän Basil dienen wollten, und hatte das Ergebnis, das Sie erkennen.
»Wunderbar«, rief Hopkins, »wunderbar!«
»Sie müssen nun so bald als möglich die Freilassung des jungen Nelligan erwirken«, sagte Holmes. »Ich glaube, Sie dürfen sich ruhig bei ihm entschuldigen. Das Kistchen muss ihm ausgeliefert werden. Freilich sind die Papiere, die Peter Carey veräußert hat, für immer verloren. Draußen steht die Droschke, Herr Hopkins. Sie können Ihren Mann nun fortschaffen. Wenn Sie meiner zur Gerichtsverhandlung bedürfen, meine und Dr. Watsons Adresse wird irgendwo in Norwegen sein. Ich werde sie Ihnen später genauer mitteilen.«
Thank you.